Guten Tag, ich begrüße Sie zu meiner 9. Vorlesung zu dem Thema moderne Philosophie. Ich habe die letzte Vorlesung beendet mit Zitaten aus Marinettis Manifest des Futurismus. Und zunächst wollte ich Ihnen damit ja vor allem ein Kontrastprogramm zu Adolf Loos vor Augen führen. Während bei Loos die Beziehung der Modernität zum Fortschrittsgedanken auf das freilich entscheidende Minimum des Fortschritts im Erwerb individueller Freiheit reduziert ist, also wo sozusagen der Fortschrittsgedanke auf ein absolutes Minimum reduziert ist, das aber nicht verzichtbar ist, nämlich die Idee des Fortschritts im Erwerb individueller Freiheit, so ist bei den Futuristen alle Modernität in der rasenden Bewegung des Fortschritts konzentriert. Und das, habe ich gesagt, hat natürlich im Hintergrund, dass die Wissenschaft oder genauer die besondere Symbiose von Wissenschaft und Technik, die sich im 19. Jahrhundert hergestellt hat, sozusagen zur Referenzgröße für Modernität auf allen Gebieten geworden ist. Das hat eminent zu tun mit dem Zusammenhang von Fortschritt und Beschleunigung, mit der Erfahrbarkeit des Fortschritts in einem Leben. Das habe ich ja vorige Woche auch schon berührt. Und da muss man sich natürlich früher oder später mit der Frage auseinandersetzen, was die Alternativen sind zu dieser Vorstellung von Fortschritt. Also wenn die Idee des Fortschritts in einem bestimmten historischen Augenblick mit dem Bild der Wissenschaft amalgamiert wird, wo hat sie davor ihren Platz gehabt? Was war davor ihr Kontext? Oder vielleicht muss man sich sogar mit einer Frage auseinandersetzen wie der, hat die Idee des Fortschritts überhaupt so etwas wie einen ursprünglichen Kontext? Und wenn, wo liegt der? Was wäre ein ursprünglicher Kontext für die Idee des Fortschritts? Das ist eine Frage, auf die wir nicht wirklich klärend, aber doch noch einmal zurückkommen werden in der heutigen Vorlesung. Also auf die Unterscheidung von zwei Kandidaten für solche Kontexte. Ich habe dann aber besonders hingewiesen auf jene Passage in dem Manifest des Futurismus, wo Marinetti von der Selbstüberholung der futuristischen Bewegung spricht. Das waren, wenn Sie sich erinnern, glaube ich, doch wirklich beeindruckende, dramatische Szenarien. Sie legen den auf den ersten Blick eigentümlichen Gedanken nahe, den Grad der Modernität zu messen an der Eingliederung in eine Bewegung der leidenschaftlichen Autodestruktion. Und insofern muss man sagen, dass Walter Benjamins Wort von der Selbstentfremdung der Menschheit, die jenen Grad erreicht hat, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt, dass dieses Wort also keineswegs nur eine intelligente Diagnose ist, sondern das ausdrückliche Selbstverständnis der Futuristen. Ich könnte an diesem Punkt verschiedene Fäden, die ich schon mehrfach angezupft habe, aufnehmen und weiterspinnen. Offensichtlich zum Beispiel die schon mehrfach berührte Verbindung von Schnelllebigkeit, Fortschritt und Mode. Also wenn zum Beispiel Georg Simmel einmal ein Symptom der Schnelllebigkeit in der Konzentration auf Anfänge und Enden sieht. Wie man eine Sache, wie und was eine Sache ist, in der ihr eigenen Dauer, in der dieser Art von Sache eigenen Art von Dauer, das fasziniert, sagt Simmel, in der modernen Zeit viel weniger, als wie sie in Erscheinung tritt. Das, was man heute ihren Auftritt nennen würde und die Art und Weise, wie sie verschwindet. Aber das mache ich, abgesehen von dieser Bemerkung, nicht gleich. Denn ich denke, wir haben jetzt an verschiedenen beispielhaften Konstellationen so viele Aspekte, Differenzierungen, so viel an Potenzial des Begriffs vom Modernen kennengelernt, dass es nicht schaden wird, endlich den von Anfang an versprochenen Exkurs zur Begriffs- und Ideengeschichte einzuschieben. Ich habe auch schon einen konkreten Aufhänger, also in dem, was ich gerade vorher erzählt habe, einen Aufhänger für diesen Exkurs, der zugleich für Sie ein bisschen einen Leitfaden bilden könnte. Und das ist die emphatische Betonung der Jugend bei den Futuristen. Diese Dreifaltigkeit, möchte man sagen, von Geschwindigkeit, Jugend und Moderne. Wenn man zu diesen Sachen Geschwindigkeit, Jugend, Moderne, Geschwindigkeit, Jugend was sagen will, dann beginnt man natürlich am besten mit einer uralten Anekdote. In Platos Timaios gibt es ein für bestimmte Geschichtsauffassungen sehr interessantes Zitat. Es wird dort berichtet vom Aufenthalt Solons in Ägypten und dass er dort im Gespräch mit einem Priester dem, was er erzählt hat, von diesen typischen griechischen mythologischen Genealogien, so kann man sich nach dem Typ Hesiod vorstellen, was vom Chaos bis zu den einzelnen Halbgöttern und Heroen geht. Also der hat sich mit diesem Priester dort unterhalten und hat ihm was erzählt von diesen Sachen. Und darauf antwortet der ägyptische Priester, Beginn eines Zitats, Plato-Zitat. Ach, Solon, Solon, ihr Hellenen seid doch immer Kinder. Einen hellenischen Greis gibt's gar nicht. Wie meinst du das, habe er, Solon, als er das hörte, gefragt. Jugendlich seid ihr alle, habe jener erwidert, in euren Seelen, denn ihr hegt in ihnen keinerlei alte, auf altertümlicher Überlieferung gegründete Meinung, noch ein durch die Zeit ergrautes Wissen. Ende des Plato-Zitats. Und dann führt der ägyptische Priester diese Tatsache, dass die keinerlei alte, auf altertümlicher Überlieferung gegründete Meinungen haben, dann führt er das darauf zurück, dass die Griechen statt solcher altertümlicher Überlieferungen eben diese Mythen haben. Man könnte ihn, vor allem in unserer Zeit, so verstehen wollen, dass er einen Unterschied zwischen Mythos und Wissenschaft im Auge hat. So was Ähnliches wie Friedrich Theodor Fischer, von dem ich schon in einer der ersten Vorlesungen erzählt habe, dass er Modernität definiert durch die Selbstunterscheidung vom Mythos. Und das wäre bei diesem ägyptischen Priester halt auch so ähnlich, also die Selbstunterscheidung als Wissen von dem Mythos. Der ägyptische Priester meint vielleicht einen Kontrast zwischen dem konstanten Erzählen der immer gleichen Geschichten von einer Ursprungszeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Anerkennung und vor allem Nutzung eines über lange geschichtliche Zeiträume wachsenden, ergrauenden Wissens, also einer ganz speziellen Dynamik der wissenschaftlichen Entwicklung. Dass er es als eine Dynamik versteht, ist außer Frage. Was uns ein bisschen wundern kann, ist die Sache mit dem Ergrauen. Aber das ist natürlich der springende Punkt bei dem Ganzen. Also die altertümliche Überlieferung, von der er spricht, die sein Volk hat, die müssen Sie in einem scharfen Gegensatz verstehen gegen die bloß repetitive, kanonisierte Überlieferung von etwas Altertümlichen. Das ist eine hochinteressante Stelle in vieler Hinsicht. Also zum Beispiel, wenn man sich erinnert, dass sie eben in einem Text von Plato steht und dass doch in der Tat Aristoteles sich neben vielen anderen Unterscheidungen von Plato vor allem dadurch unterschieden hat, dass er eben immer am Anfang einer wissenschaftlichen Vorlesung oder Abhandlung so quasi jenes ägyptische Modell einer aufmerksamen Rekapitulation des Wissens seiner Vorgänger befolgt hat. Wohingegen Plato, der ja auch gegen die alten Mythen aufgetreten ist, das so gemacht hat, dass er ein sie durchbrechendes, dominantes Prinzip der Rationalität gestellt hat und vor allem Kunstmythen. Aber das ist nur eine Fußnote. Dass der ägyptische Priester eine Vorstellung vom Fortschritt der Wissenschaft gegen die Beharrungstendenzen des Mythos pointiert hat, ist ja sowieso ein völliger Anachronismus. Aber der Kern bleibt davon unabhängig faszinierend, nämlich die Kontrastierung zweier verschiedener Verhältnisse zur Zeit auf der Basis von zwei nach seiner Ansicht inkompatiblen Weisen mündlicher Tradition. Immer jung bleiben gegen ergrautes Alter, Mythen erzählen gegen altertümliche Überlieferung. Also, und es kommt darauf an, dass er da nicht nur eine Analogie feststellt, sondern in der zweiten Differenz, in der zwischen dem Erzählen von Mythen und der alten Überlieferung, alternden und altertümlichen Überlieferung, einen Grund für die erste sieht. Ich war sehr beeindruckt, als ich im vergangenen Winter in Jean-François Lyotards Buch Le Savoir Postmoderne folgende Stelle gefunden habe zur Charakteristik von Kulturen, die sich über Mythen verstehen und definieren. Ich übersetze das jetzt so kursorisch selber. Im Sinne einer etwas vereinfachenden Vorstellung, Imagination Simplificatrice, darf man annehmen, dass eine Gemeinschaft, die in der Erzählung die Schlüsselkompetenz sieht, ganz gegen jede Erwartung kein Bedürfnis hat, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. Sie findet die Grundlage, Matière, ihres sozialen Zusammenhaltes nicht allein in der Bedeutung der Geschichten, die sie erzählt, sondern vor allem im Akt des Erzählens selbst. Die Referenz der Erzählungen kann einer vergangenen Zeit anzugehören scheinen. Sie ist aber in Wirklichkeit immer zeitgleich mit diesem Akt des Erzählens. Es ist der gegenwärtige Akt, der jedes Mal die flüchtige, ephemär, Zeitlichkeit generiert, die sich erstreckt zwischen dem « J'ai entendu dire » und dem « Vous allez entendre », also zwischen dem « Ich habe sagen hören » und dem « Ihr werdet jetzt hören ». Hier wird eine Beziehung zwischen Zeit, Geschichte, Vergangenheit und Erzählung skizziert, die genauer auszubuchstabieren, fallen in unserer Bedeutung, in ihrer Bedeutung für uns heute, eine große Herausforderung ist. Mal sehen, ob sich das in den Reflexionen zur Postmoderne einlösen lässt, die ich für die nächste oder übernächste Vorlesung geplant habe. Für den Augenblick möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt in der Stellungnahme des ägyptischen Priesters lenken. Er sagt: Ihr Hellenen seid doch immer Kinder, immer jugendlich in euren Seelen. Ganz im Gegensatz zu einem altgewordenen, durch die Zeit ergrauten Wissen. Da können Sie ganz deutlich sehen, warum die Analogisierung seiner Aussagen mit dem Verhältnis von Mythos und Wissenschaft in der Neuzeit so völlig anachronistisch wäre. Denn er denkt zwar die Entwicklung des Wissens, eine Entwicklung des Wissens, aber die besteht in der und in Konkordanz mit der Alterung. Diese Entwicklung besteht in der Alterung. Während unser heutiges Wissenschaftsverständnis wesentlich darauf hinausläuft, über das Alte hinwegzukommen und es vergessbar zu machen. Gilbert Harman, ein bedeutender und wirklich großer Philosoph in der analytischen Tradition, hat einmal, so habe ich an einer verlässlichen Quelle gelesen, an seine Bürotür einen Zettel gehängt, auf dem draufsteht: History of Philosophy? No! Die bei dem Ägypter implizierte Auffassung, dass nur das im Altern ergraute Wissen beanspruchen kann, ein Jetzt in der Geschichte, also letztlich auch eine Modernität zu besetzen, das ist das Faszinosum an dieser Stelle eigentlich. Es ist eine Vorstellung, die in der Begriffsgeschichte von Modernität immer wieder einmal auftauchen wird, an der Oberfläche der oberflächlichen Diskussionen und dort für Unruhe sorgt, die die interessantesten Reflexionen zu unserem Thema der Modernität auslösen kann, diese Unruhe. Ich habe das vorangestellt, damit Sie es als eine Art Leitfaden bei sich behalten können, durch diesen kleinen begriffsgeschichtlichen Abriss hindurch, den ich meinerseits am Leitfaden eines Textes von Hans-Robert Jauss gestalten werde. Und bevor ich damit wirklich beginne, kommt jetzt noch ein Exkurs, der nicht zum Thema ist, mit unserem Thema so gut wie nichts zu tun hat, den ich aber trotzdem für notwendig halte. Hans-Robert Jauss, ein Romanist, der von 1921 bis 1997 gelebt hat, ein sehr bedeutender Mann, sowohl als Romanist, da hat er sich schon in den frühen 50er Jahren einen Namen gemacht mit einem Buch über Proust, Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts Recherche, aber vor allem auch als Literaturwissenschaftler überhaupt. Er verdankt seine Reputation seinem wirklich bedeutenden Werk als ein Literaturwissenschaftler mit extrem weitem Horizont, beispielgebender Gelehrsamkeit und sehr hohem Engagement in der wissenschaftlichen Kommunikation. Er war Mitbegründer der interdisziplinären Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, an deren Tagungen Historiker wie Reinhard Kosselek oder Siegfried Krakauer, Literaturwissenschaftler aus allen möglichen Fächern wie etwa Peter Sondi, Kunsthistoriker Max Imdahl und vor allem ganz bedeutende Philosophen im Deutschland der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie Hans Blumenberg oder Dieter Henrich teilgenommen haben. Die Tagungsbände dieser Gruppe sind bis auf den heutigen Tag konkurrenzlose Dokumente eines interdisziplinären Engagements in den Geisteswissenschaften und insbesondere eines Engagements der Philosophie von enormer Dichte. Das sind Essays und Diskussionen von allerhöchstem Rang. Jauss war freilich nicht nur mit diesem Projekt maßgeblich in der Wissenschaftspolitik tätig, wie man sagen könnte, in der Politik der Geisteswissenschaften. Er war auch einer von wenigen, die sich schon lang vor 1989 aktiv für den Austausch mit Gelehrten der DDR eingesetzt haben. Er war einer der Mitbegründer der interdisziplinären Reformuniversität Konstanz im Jahr 1966. Sein bekanntestes Werk ist wohl das umfangreiche Buch mit dem Titel Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Ein Buch, in das einige früher auch selbstständig erschienene Texte integriert sind und das seine theoretischen Ambitionen belegt. Die von ihm profilierte sogenannte Rezeptionsästhetik ist da das Stichwort. Irgendwo in einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, der einzig weltweit nachgefragte Exportartikel der deutschen Literaturwissenschaft in der Nachkriegszeit. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht ganz unrichtig. Im Lauf der Zeit, spätestens in den 80er Jahren, wurde allmählich deutlich, und mindestens in dem Grad, in dem es deutlich wurde, wurde es auch verschwiegen, überdünnt und undeutlich gemacht, dass Jauss im Nationalsozialismus und insbesondere im Zweiten Weltkrieg eine Vergangenheit der allerübelsten Sorte hatte. Er war mit 13 in die Hitlerjugend eingetreten, zu Beginn des Weltkriegs mit 18 Jahren sofort in die SS. Als Mitglied der Waffen-SS hat er es bis zum Obersturmführer gebracht und war vor allem mit Aufträgen und an solchen Orten im Einsatz, wo unter seiner Verantwortung grauenhafte Kriegsverbrechen begangen wurden. Ich lese Ihnen zwei Textstellen vor aus der maßgeblichen Dokumentation des Historikers Jens Westemeyer, die aus dem Jahr 2015 stammt. Die erste Stelle: Jauss war weder in der Hitlerjugend noch in der Waffen-SS ein einfacher Mitläufer. Er trat in beiden nationalsozialistischen Organisationen aktiv in Führungspositionen mit Führungsverantwortung hervor und wurde als SS-Führer in der Waffen-SS für seinen persönlichen Einsatz an der Front hoch ausgezeichnet. Mit 23 Jahren war er einer der jüngsten SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS. Zweite Stelle: Tatsächlich führte Jauss 1943 eine Kompanie in Kroatien. Die Einheit war sowohl selbstständig wie auch im Bataillonsrahmen im Partisanenkrieg, dem sogenannten Bandenkampf, eingesetzt. Dokumente belegen, dass das Bataillon dabei sogenannte Sühnemaßnahmen durchführte und Kriegsverbrechen beging. Als Kompanieführer trug er in Führungsverantwortung dafür eine Mitverantwortung. Eine individuelle Tatbeteiligung von Jauss ist nicht nachzuweisen. Es ist jedoch völlig ausgeschlossen, dass Jauss von den Verbrechen keine Kenntnis hatte. Ende des Zitats. Von den 80er Jahren an immer wieder mal mit Vorwürfen zu seiner Vergangenheit konfrontiert, hat Jauss sich immer konsequent und schamlos aus allem herausgelogen. Zum Beispiel immer diesen Einsatz in Kroatien verleugnet. Die Universität Konstanz hat sehr lang, bis lang nach seinem Tod, zögernd und uneindeutig reagiert. Das hat sich inzwischen geändert und gleich auf der ersten Seite der Homepage der Uni Konstanz, also wirklich, wenn Sie die anklicken, gleich auf der ersten Seite finden Sie den Link auf Dokumente zu dem Fall Jauss. Und übrigens finden Sie dort auch noch zwei Klicks, den Volltext der Dokumentation von Westemeyer. Ich werde mich in meinen jetzt folgenden Überlegungen sehr auf einen Text von Jauss beziehen, mit dem Titel literarische Tradition und gegenwärtiges Bewusstsein der Modernität und ein wenig auch auf einen zweiten vielleicht mit dem Titel Schlegels und Schillers Replik auf die Querelle des Anciens et des Modernes, beide Texte zu finden in dem Band Literaturgeschichte als Provokation, 1970 erschienen. Einzeln sind die schon früher in den 60er Jahren erschienen. Seit ich die Biografie kenne, kann ich jedenfalls diese Texte nicht ohne schweres Unbehagen und kommentarlos zitieren. Warum aber überhaupt zitieren? Ich lese Texte und Bücher von Jaus mehr oder weniger seit Beginn meiner Studienzeit, also seit den späten 60er Jahren. Und in dieser Zeit habe ich auch mehr oder weniger kontinuierlich mitrezipiert, wie seine Arbeit Eingang gefunden hat in die Argumente, in die Thesen von erstrangigen Philosophen wie Blumenberg, Heinrich, Habermas. Es handelt sich nicht nur um eine schwer ersetzbare Forschungsarbeit, die man nicht so leicht ausblenden kann, wenn man zu dem Thema spricht. Es geht für mich vor allem darum, dass er auch sehr breite Resonanz gefunden hat. Und ich möchte nicht einfach Gedanken, von denen ich weiß, dass sie die Gedanken von Jaus sind, dann bei irgendwelchen anderen Autoren, die sie ja auch von ihm haben, zusammenklauben und so tun, als wären die aus einem luftleeren Raum dorthin gelangt. In den allerletzten Jahren habe ich ein, zwei Publikationen gelesen, bei denen ich so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, die sind so vorgegangen. Da begegnet einem eine typische These von Jaus in einer Form, dass man glauben könnte, das wäre ein Gemeinplatz, etwas, was immer schon jedem klar war. Das ist nur ein Gefühl, ich bin nicht sicher, und es geht mir auch überhaupt nicht um eine Entscheidung, ob es wirklich so ist in diesen Publikationen, sondern einfach darum, dass ich das für mich nicht wirklich ehrlich fände. Ich habe mich daher dafür entschieden, diesen etwas längeren Exkurs zu machen und sie so energisch, wie ich nur kann, auf die Homepage der Universität Konstanz hinzuweisen. Natürlich kommt an diesem Punkt auch die Frage auf, ob diese Abschweifung nicht doch auch inhaltlich ein bisschen was mit meinem Thema zu tun haben könnte. Wenn Modernität überhaupt und die der Philosophie auf eine sicher sehr spezielle Weise etwas zu tun hat mit der Beziehung zu konkreter geschichtlicher Zeit, dann wird es wohl so sein. Das kann ich mir jetzt nicht zumuten, darauf einzugehen. Ich hoffe, ich kann das in den letzten Vorlesungen Ende Juni vielleicht einmal ansatzweise nachholen. Jetzt komme ich endlich zu dieser sowieso viel zu kurzen und ungenauen begriffsgeschichtlichen Skizze. Der Ausgangspunkt muss sein, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem lateinischen Adjektiv modernus und dem ursprünglich französischen Substantiv modernité, was wir heute als die Moderne übersetzen sollten, aber natürlich auch mit Modernität, das wäre dann ein generischer Ausdruck, übersetzen können. Das Adjektiv modernus ist ein sehr altes Wort, auf dessen Geschichte und Bedeutung wir dann gleich wieder zurückkommen. Das Substantiv modernité, die Modernität oder die Moderne, hingegen ist ein sehr neues Wort. Seine erste Verwendung findet sich bei Chateaubriand, der zumindest für den französischen Sprachraum am Ursprung der romantischen Bewegung steht. Also die Lebenszeit von Chateaubriand war von 1768 bis 1848. Das ist so ungefähr, nicht ganz deckungsgleich, die Lebenszeit von Friedrich Hölderlin. Ein enorm einflussreicher Schriftsteller, Begründer einer konservativ-restaurativen Romantik mit dem Ziel, eine gesellschaftliche Einheit, eine Struktur von Gesellschaftlichkeit wiederherzustellen, wie sie vor der Französischen Revolution bestanden hatte. Freilich bei gleichzeitiger Einsicht, dass die Revolution nicht rückgängig gemacht werden kann. Also in dieser Einsicht, in dieser Spannung, da liegen natürlich immanente Probleme jedes konservativen Denkens ab dem 19. Jahrhundert. Die Verfallserscheinungen vor der Revolution sind ja auch schon kritisiert worden von denselben Leuten. Daher wird die Revolution selbst von manchen dieser konservativen Romantiker, Chateaubriand gehört da nicht unbedingt dazu, aber de Maistre wäre so ein Beispiel, daher wird die Revolution von manchen dieser konservativen Romantiker gesehen als ein notwendiger Reinigungsprozess, mit schrecklichen Begleiterscheinungen freilich, eine Strafe Gottes. Ein bisschen so, wie der Gott der Hebräer sein Volk immer wieder gestraft hat, wenn sie seine Gesetze nicht eingehalten haben. Das ist sehr wichtig, das ist so eine Spannung. Und dass diese Spannung besteht, hat was mit dem Ursprungsszenario dieses spezifischen Begriffes von Modernität zu tun. Also die Reaktion der konservativen Romantiker auf der Oberfläche, Rückkehr nicht zu dem vorrevolutionären Zustand, der war ja schon ein Verfallszustand, sondern zu den Formen von Gesellschaftlichkeit, die im christlichen Mittelalter geherrscht haben. Also da haben Sie jetzt den Berührungspunkt mit der Linie, die ich schon einmal angesprochen habe, die von dort zu Richard Wagner, zum Gothic Revival, zu dem Arts and Crafts Movement und dann zum Weimarer Bauhaus geführt hat oder uns dorthin geführt hat. Für uns interessanter ist aber etwas in diesen Ideologien Implizites, nämlich die Vorstellung von Aufklärung und Revolution gerade bei diesen konservativen Denkern als einem nicht relativierbaren Einschnitt, ganz unabhängig von der Wertung. In diesem Sinn ist es dann nicht so besonders wichtig, dass Chateaubriand selbst das Wort Modernität eher abwertend gebraucht hat. Das Wichtige ist, dass er damit eine Epoche bezeichnet. Also darum habe ich gesagt, ist besser die Übersetzung, also wenn man diesen ursprünglichen Sinn bei ihm erfassen will, dann ist es besser, das Wort Modernität zu übersetzen mit die Moderne, als mit dem mehr ins Generische tendierenden Wort Modernität, das was wäre, was sich immer wieder holen könnte, aber der bezeichnet eine Epoche. Natürlich ist die Substanz dieser Vorstellung von einem Einschnitt von der Aufklärung selbst übernommen. Die war schon in der Aufklärung selbst da, die war schon lang vor der Revolution da. Die Epoche, die da gemeint ist mit diesem Wort Modernität, beginnt mit der Aufklärung und viel früher. Neu aber sind zwei wichtige Dinge. Erstens der Name und zweitens die Verbindung der Ideologie der Aufklärung mit einem einmaligen historischen Ereignis. Also diese Verbindung ist etwas enorm Dynamisches oder etwas, was eine unglaubliche Sprengkraft in sich hat und von verschiedenen Seiten natürlich ganz verschieden gesehen werden kann. Wegen der Anerkennung des epochalen Einschnitts ist die Romantik aber auch von der anderen Seite her eine Bewegung der Neuschöpfung. Von da gehen auch die weniger konservativen romantischen Strömungen aus, die sich durchaus dann in verschiedenen Zweigen mit der Aufklärung identifizieren können. Der große Romanist Ernst Robert Curtius hat im Hinblick auf diese Identifikation einer Epoche mit dem Begriff der Modernität gemeint, dass auch diese einmalige epochale Neuheit der Moderne noch relativiert werden könnte, eingefügt werden könnte in eine Episode unter anderem in dem ewigen Wechsel von Alt und Neu. Das ist natürlich nur dadurch möglich, oder wie soll man sagen, das ist ein Indiz dafür, dass er diese beiden Begriffe Modernus und Modernität sozusagen in einem Zusammenhang sehen will. Während ich Ihnen von Anfang an gesagt habe, das sind zwei Begriffe mit ganz verschiedener Bedeutung und Genealogie und vor allem aus ganz verschiedenen Zeiten. Ein Indiz, das Curtius für seine Auffassung zu haben meint, nämlich dass auch die Epoche der Modernität nur eine Epoche in einem Wechsel ist, der sich immer wiederholt zwischen Alten und Neuem, zwischen verschiedenen Episoden in der Geschichte. Ein Indiz, das er dafür zu haben glaubt, ist, dass dieser neue Begriff der individuellen Schöpferkraft, der die neuzeitliche Kultur und vor allem die Romantik charakterisiert, auch schon in alten Zeugnissen gefunden werden kann. Das ist zweifellos so. Aber Jauss zum Beispiel findet das als Argument für dieses Einbetten der Modernität in die Abwechslungen von Alt und Neu nicht überzeugend. Und da bin ich wirklich sehr viel eher der Meinung von Jauss. Man müsste schon sehr genau den Zusammenhang herstellen zwischen Kraft der Selbstschöpfung im Individuum und der Vorstellung so einer Kraft in der Vorstellung von Gesellschaft. Aber die seit dem 17. Jahrhundert mehrfach wiederholten Diskussionen zwischen Traditionalisten und Neueren, die sogenannten Querelle, Plural, legen etwas anderes nahe, nämlich einen Willen zum Neuen, der sich des Wechsels der Moden und überhaupt des Wechsels von Alt und Neu bewusst ist und dagegen abhebt. Und dem kann man so nicht gerecht werden. Schon viel länger ist die Denkfigur im Umlauf von dem modischen Kleid, das nicht substanziell von dem altmodischen Kleid unterschieden werden kann, weil es ja binnen kurzem auch ein altmodisches Kleid sein wird, ohne dass sich an ihm was geändert hat. Und dass daher ein substanzieller, ein realer Sinn des Unterschiedes von Alt und Neu auf eine andere Weise gesucht und definiert werden müsste, vor einen besonderen Hintergrund gestellt werden müsste, damit er sich profilieren kann. Das kann man in Wirklichkeit auf sehr verschiedene Weisen versuchen, selbst wenn man nur das Feld der Vorstellungen von Geschichte betrachtet, sind das viele verschiedene Möglichkeiten. Aber eine davon ist eben die Fixierung des Unterschieds an so einem historischen Einschnitt wie der Französischen Revolution. Eine andere Möglichkeit, freilich mit der ersten kombinierbar, ist es, ganz grundsätzlich der Zeit, in der ein ständiger Wechsel von Alt und Neu stattfindet, eine Zeit ohne Wechsel entgegenzusetzen. Gewissermaßen eine Zeit der Zeitlosigkeit. Das ist eine Möglichkeit, die Antike oder das Antike zu definieren im Gegensatz gegen das Moderne. Das ist ja auch so was Ähnliches wie ein geflügeltes Wort, die Zeitlosigkeit der Antike. Ja, wenn man das genauer befragt, dann steckt dahinter sowas wie eine Idee von einer Zeit, der Zeitlosigkeit. Interessant wird es natürlich erst, wenn man jemanden, der dieses Wort gebraucht, dann auffordert zu erklären, was damit gemeint ist. Also auch diese Idee birgt extreme Spannungen. Die wichtigste der Spannungen oder der potenziellen Widersprüchlichkeiten in dieser Idee einer Zeit der Zeitlosigkeit, die wichtigste, mit der man sich auf jeden Fall konfrontieren muss, kommt mit der Frage auf, wie denn der Wechsel von jener zeitlosen Zeit zu der Zeit der Veränderung, der Moderne vielleicht, gedacht werden kann. Oder muss dieser Wechsel überhaupt nicht als ein geschichtlicher Vorgang gedacht werden, die Antike als das klassisch Zeitlose? Also was darauf hinausläuft, dass man zwei Zeiten denken müsste. Eine, die eine wirkliche Zeit ist, eine vergehende Zeit und eine nicht vergehende. Oder würde, wenn man ihn geschichtlich denkt, dann nicht unser Verständnis von Geschichte radikal problematisiert? Also wenn man den Übergang von einer Zeit der Zeitlosigkeit zu einer Zeit des Wechsels von Alt und Neu akzeptiert, wenn man den als einen geschichtlichen denkt, würde das nicht unser Verständnis von Geschichte ganz radikal problematisieren, nämlich in Frage stellen das Vorgangsartige der Geschichte, die Vorstellung von Geschichte als Ablauf in der Zeit. Ist das etwas, was man in Frage stellen kann? Also das sind Fragen, Probleme, die schon lange, also schon vor der Zeit der Französischen Revolution und vor diesen Problemen, denen sich so jemand wie Chateaubriand bewusst zu werden beginnt, die schon lange vorher da waren und auch erkannt worden sind. Und wenn das alles wäre, dann könnte man versuchen oder hätte man versuchen können, hat man auch vielleicht, das Feld zu bereinigen mit Hilfe irgendeines terminologischen Gegensatzes, zum Beispiel zwischen zwei Begriffspaaren. Das eine Begriffspaar setzt das Modische dem Alten, dem Veralteten oder Veraltenden gegenüber. Das andere Begriffspaar, das Moderne dem Zeitlosen. Diese Aufteilung spielt zumindest im Hintergrund eine gewisse Rolle bei Baudelaire. Aber so einfach ist das nicht. So einfach kann man das nicht machen. Und der Hauptgrund dafür ist, dass der Begriff modern selbst immer schon, seit er überhaupt in irgendeiner Weise gebraucht wird, einem geschichtlichen Bedeutungswandel unterliegt. Er ist selbst den Problemen und Zweideutigkeiten ausgesetzt, in die man mit ihm eingreifen möchte. Er ist selber so etwas, was ein neues oder ein veraltetes sein kann, oder etwas, was man in einem Gegensatz zu dem Zeitlosen denkt. Und zu diesem Bedeutungswandel, der immer schon bestanden hat, meint Jauss, muss man die Modernität in Beziehung setzen. Das heißt, jetzt müssen wir zurückgehen und uns zumindest in aller Kürze etwas über das lateinische Adjektiv modernus vor Augen führen. Das kommt, wie gesagt, schon sehr lange vor, Ende des 5. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, und bedeutet ursprünglich ganz einfach das Derzeitige, aktuell. Modernus ist das, was derzeitig ist. Im 5. Jahrhundert zeichnet sich ein Wandel ab. Vor allem in der Kirchengeschichte interessant. Nämlich, da wird nicht einfach irgendwie ein beliebig kurzes, derzeitiges unter Modernus verstanden, sondern da meint man den Gegensatz gegen die vorige Generation. Und auch schon den Gegensatz gegen die heidnische Vergangenheit. Also, da wird mit dem Modernus, hebt man sich jetzt nicht ab gegen das, was gestern war oder vorgestern, sondern gegen was, was man definitiv überwunden haben will. Im 6. Jahrhundert bei Cassiodorus findet man dann erstmals sowas wie einen Gebrauch des Wortes Modernus, um einen Gegensatz gegen die klassische Antike zu bezeichnen. Die klassische Antike ist ein Vorbild, aber eben ein Vorbild, das unter Bedingungen einer weiterlaufenden und weitergelaufenen Zeit im christlichen Geist nachgeahmt werden muss. Also etwas, das nicht mehr sozusagen in einem natürlichen Prozess des Weiterlaufens da ist, sondern das jetzt über einen weiteren Begriff, den Begriff der Nachahmung, in einer weiterlaufenden Zeit aufgenommen werden muss. Darin besteht der Gegensatz von Antiquus und Modernus. Also da sehen Sie, das rückt sozusagen immer weiter weg, das, wovon sich der Moderne unterscheidet. Auch bei Cassiodorus ist in diesem Zusammenhang keine Rede von Verfall oder auch nicht von Fortschritt, weder im Sinn des Verfalls der Gegenwart gegenüber der Antike, noch in dem anderen naheliegenderen Sinn einer Überlegenheit des Christentums über die Antike. Im Mittelalter wird dann das Einschieben von neuen Vergangenheiten zwischen die Gegenwart und die Antike immer mehr zur Gewohnheit. Da findet eine Trendwende statt in gewisser Weise. Die karolingische Intelligenz unterschied sich noch von der römischen Antike. Die deutschen Kaiser haben den Karolingern schon die Antike gesehen, die es nachzuahmen galt. Und im 13. Jahrhundert, beim Aufkommen bei der Rezeption des Aristotelismus in der Theologie und Philosophie im frühen 13. Jahrhundert, sind diese Aristoteliker, die Modernen, und die sind gleichzeitig mit den Alten. Die streiten sich und können von denen gestraft werden und müssen sich gegen die verteidigen. Also, was Sie beachten müssen, da haben wir in dieser Geschichte zwei gegenläufige Prozesse. Zuerst entfernt sich gleichsam das Alte, die Antiquitas, immer mehr vom Rezenten, Modernen, bis es in der historischen Antike zur Ruhe kommt. Dann, im Mittelalter, fängt es wieder an, näher zu rücken. Der springende Punkt ist aber natürlich, dass das nicht eine Rückkehr zum Anfang ist, sondern diese Bewegung ist gerade als Ganze ein unumkehrbarer geschichtlicher Wandel in der Bedeutung von Modernus. Ein äußerliches Indiz dafür ist ja die Tatsache, dass jetzt das Alte und das Neue, die Antike und die Modernen gleichzeitig sein können. Das ist der Hintergrund, das ist noch nicht der Beginn, aber das ist der Hintergrund für die Querelle des Anciens et des Modernes. Ja? Darum kann es zwischen denen eine Auseinandersetzung geben. In der Substanz handelt es sich um eine Bewegung, in der untergründig schon jene Auffassung des Antiken als des Zeitlosen sich als eine Denkmöglichkeit zu formen beginnt. Also wo man sozusagen das als Notausgang verwenden könnte. Alle diese Unterscheidungen und Perspektiven können ideologisch aufgeladen werden. Das Mittelalter hat sich in seiner christlichen Orientierung als die durch Offenbarung erleuchtete Zeit verstanden, im Gegensatz zur dunklen Zeit des Heidentums. In der Renaissance wird genau das umgedeutet. Petrarca ist der, der den Ausdruck vom Mittelalter dunklen Zeit geprägt hat. Also die dunkle Zeit ist jetzt genau die, die sich selbst als die lichte verstanden hat. Solche Auffassungen können, solche Ideen können, wenn sie hinreichend generalisiert werden, sozusagen zyklische Bilder vom Ablauf der Geschichte nahelegen. Also daher die Hochwertung der Geschichte des Mythos von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters. Da denken wir natürlich an den ägyptischen Priester zurück und dass der vielleicht auch Jahrtausende später noch ein Wörtchen zu sagen gehabt hätte. Der Karnevalszug in Florenz im Jahre 1513 hat als letzten Wagen das goldene Zeitalter. Für alle diese Verschiebungen und Deutungsmöglichkeiten kommt ein Augenblick, an dem sie, wenn man einen starken Ausdruck wählt, irrelevant werden. Oder wenn man es ein bisschen vorsichtiger ausdrücken möchte, der Augenblick, wo sie von einer Idee, einer Intervention unwiderruflich in den Schatten gestellt werden. Dieser Moment ist der 27. Jänner 1687, der Tag, an dem Charles Perrault in einer Sitzung der Académie Française einen Vortrag gehalten hat, in dem er sich gegen die überzeitliche Vorbildhaftigkeit der Antike ausgesprochen hat. Also, das ist natürlich überhaupt nicht neu. Das war eine, das haben Sie ja gerade gesehen, eine der möglichen Positionen in diesen Auseinandersetzungen. Zu sagen, egal was da wechselt, die Vorbildhaftigkeit der Antike ist etwas Überzeitliches. Also da hat natürlich, habe ich Sie extra darauf aufmerksam gemacht, aber das können wir jetzt nicht vertiefen, allein das Wort Vorbild eine gewisse Bedeutung, das stellt schon eine Intervention dar in die Vorstellungen von dem Ablauf der Geschichte oder von einer kulturellen Entwicklung, wenn Sie so wollen. Also, dass er da dagegen argumentiert hat, das lasst ihn nur als einen Parteigänger der Moderne sozusagen erscheinen. Die entscheidende Sache ist ein Argument, das er dafür gebracht hat. Er hat mehrere Argumente gebracht, aber er hat das Argument gebracht, wir sind die Alten. Das ist erstmals eine argumentative Überdeckung oder Konfrontation von Zeit und Geschichte. Alle diese anderen Positionen, die es bis dahin gegeben hat, machen sich das nicht bewusst oder stellen sich nicht mit einem solchen scheinbaren Paradox, sozusagen der Spannung, die in dem Problem liegt. Aber wenn einer sagt, wir sind die Alten, dann spricht er von etwas, was er nennt, der Homme universel, der in der Geschichte heranwächst und altert. Das ist so zu verstehen. Ein bisschen zur Erläuterung. Wenn wir die Antike als die Alten bezeichnen und uns als die Jungen, dann setzen wir, wenn wir genauer hinsehen, eine gewisse Art von Diskontinuität voraus. Denn wir denken dann die Jugend nach dem Alter. Die Alten sind ja womöglich sogar schon tot. Das heißt, wenn wir nach diesem Modell die Einheit der Geschichte denken wollen, dann denken wir Geschichte nach dem Vorbild des Generationenwechsels. Im Modell des Generationenwechsels bin ich relativ jung, wenn mein Vater alt ist. Und wenn er, was ja durchaus sein kann, schon tot ist, dann ist er als dieser Alte sozusagen konzeptuell noch immer da oder virtuell noch immer da in meinem Verständnis als der Junge. Worauf man den Finger legen muss, ist aber der Punkt, dass überhaupt nicht klar ist, was dem Generationenwechsel in der Geschichte entsprechen soll. Also was dem Generationenwechsel, was dieser Vorstellung von Generationenwechsel und von dem Wechsel von Alt und Jung in der Geschichte entsprechen soll. Was ist Generationenwechsel in der Geschichte? Wenn man nicht tautologisch vorgehen will, und fast alle gehen an dem Punkt tautologisch vor, indem man sagt, naja, das ist halt, wenn eine Epoche zu Ende geht, weil sie gealtert ist, und eine neue kommt und regiert. Wie halt die Generationen? Aber das ist rein tautologisch. Das ist nur die Wiederholung der Übertragung und nicht eine Begründung oder eine Legitimation für diese Übertragung. Was ist in der Geschichte Generationenwechsel? Also zum Beispiel, wenn man Geschichte als Fortschritt denken möchte, ist überhaupt nicht klar, ob man sowas akzeptieren kann. Wahrscheinlich nicht. Wenn man eine zyklische Vorstellung von Geschichte hat, ist es vielleicht eher akzeptabel. Wenn wir aber andererseits, wie Perrault es will, die Antike als die Jungen bezeichnen und uns selbst als die Alten, wenn also die Modernen die Alten sind, dann steht dahinter die ganz andere Vorstellung von der Geschichte als Lauf eines Lebens. Eben des Lebens, dieses Homme universel, der in der Geschichte heranwächst. Und diese Idee hat sich ja auch in mehreren Hinsichten in der Ideengeschichte konkretisiert. Zum Beispiel in der Rede vom Leben der Gattung, die uns ganz geläufig ist. Die Gattung ist dieser Homme universel dann. Dann gibt es auf einer gewissen Ebene eben keine Diskontinuität. Und die Geschichte wird tendenziell zu einer Frage des Gedächtnisses, so wie sie, wie das Gedächtnis eben in den klassischen Gedächtnistheorien analysiert wird. Während sie, wenn man an der ersten Vorstellung vom Generationenwechsel hängt, eher eine Frage der mehr oder weniger richtigen zyklischen Theorie ist, die uns zeigt, wenn sie gut ist, dass ja sowieso alles wiederkommt. Also spielt da das Gedächtnis eine ganz andere Rolle als in der Vorstellung, die von der Idee des Homme universel geleitet wird. Jetzt mache ich eine kleine Fußnote. Es ist ganz interessant zu sehen, dass in der christlichen Geschichtsvorstellung, die ja eine fortschrittlich eschatologische ist, trotzdem dieses Kontinuum des individuellen Lebenszusammenhanges nicht absolut ist. Also die Ecclesia ist nicht in demselben Sinn ein absolutes Bild wie dieser Homme universel, weil wir da auch als Gattung oder als die Kirche, die in der Geschichte besteht, weil wir da auch als diese Gattung oder Kirche einen Schöpfervater trotzdem haben. In dieser Konzeption gibt es also gewissermaßen Zeiten jenseits der Geschichte, so wie vielleicht die Apokalypse. Aber das war nur eine Fußnote. Für die Modernen, wie Perrault, ergibt sich freilich auch ein tiefer Zwiespalt. Man muss, wenn man dieses Argument verwendet, die Gegenwart als eine Spätzeit der Menschheit verstehen. Während doch andererseits die Geschichte fortschreitet im Licht der kritischen Vernunft. der Fortschritt geht in eine Spätzeit. Das ist das, das ist die Spannung, mit der sich ein Moderner, der sich dieses Arguments bedient, der da ausgesetzt ist. Und das war eine Spannung, die sich für Perrault nicht auflösen ließ. Er hat sich dieser Problematik, er selbst hat sich dieser Problematik entzogen, indem er gewissermaßen die zeitlichen Logiken von Geschichte, Wissenschaft und Kunst dissoziiert hat. Er ist zu der Einsicht gekommen von der Unvergleichbarkeit antiker und moderner Kunst. Also er ist sozusagen, irgendwie ist das natürlich auch konsequent, nicht? Dass er dann gesagt hat, wir sind die Jungen, also muss er davon abgehen, dass da sowas Altes, ein überzeitlicher, ein über die Zeit immer gleichsam verbindlicher Orientierungspunkt oder Maßstab wäre. Die Unvergleichbarkeit antiker und moderner Kunst, das heißt, neben dem Zeitlosen gibt es auch ein zeitabhängiges Schönes. Das ist ein für uns wichtiger Punkt, die Aufspaltung der Vorstellungen von Fortschritt oder Entwicklung in verschiedene Dimensionen. Das ist ein bisschen jetzt, da komme ich jetzt ein kleines bisschen eben zurück auf die Frage, die ich ganz am Anfang der heutigen Vorlesung angeschnitten habe. Wenn die Idee des Fortschritts in einem bestimmten Augenblick mit dem Bild der Wissenschaft amalgamiert wird, wo war es vorher? Gibt es sowas wie einen ursprünglichen Platz für die Idee des Fortschritts? Und da sieht man jetzt so ein bisschen eine mögliche Antwort, dass man zumindest ab einem gewissen Punkt mehrere solche Logiken des Fortschritts nebeneinander bestehen lassen kann. Und das hat aber auch was damit zu tun, mit meiner Gegenüberstellung von Adolf Loos und den Futuristen, wo wir da sozusagen zwei verschiedene Dynamiken in Anspruch genommen sehen. Eine weitere Konsequenz, die nicht bei Perrault gezogen wird, aber in der Aufklärung sozusagen immanent da ist und dann auch artikuliert wird, spätestens im 18. Jahrhundert, das Maß der Vollkommenheit, also wenn man diese Unvergleichbarkeit einmal hat, dann kann man auch auf den Gedanken kommen, dass eben das Maß der Vollkommenheit der eigenen Epoche nicht mehr dieser Vergleich mit der Antike sein kann. Aber was kann er dann sein, wenn er jetzt wieder nicht zurückfallen soll auf so einen permanenten Wechsel von Alt und Neu, wenn er substanziell sein soll, wenn so eine Epochenbedeutung festgehalten werden soll für Modernität, dann kommt man auf die Idee zu sagen, das Maß der Vollkommenheit der eigenen Epoche ist nicht der Vergleich mit der Antike, sondern die hypothetische Konfrontation mit dem Urteil nachkommender Generationen. Die nachkommenden Generationen werden es uns danken. Wir haben diesen Gedanken auch bei Rudolf Carnap gefunden. Das ist die positive Form von dem, was wir bei den Futuristen in der destruktiven gesehen haben. Das Urteil der Zukunft als Kriterium der Modernität. Bedeutet das den Verzicht darauf, den eigenen Ort in der Geschichte aus dem eigenen Horizont heraus verstehen zu wollen? Man sagt, wir müssen sozusagen eine Zukunft, die ja noch gar nicht eingetreten ist, in Anspruch nehmen. Wir erlauben uns, eine Zukunft in Anspruch zu nehmen für die Beurteilung unserer Modernität, eben nicht unserer Modernität als Mode, sondern unserer Modernität als eine substanzielle Positionierung in der Geschichte. Man kann auf die Idee kommen, diesen ideologischen Schachzug als einen Zug der Verzweiflung zu betrachten, aus einer ausweglosen, sozusagen begrifflichen Situation. Ist unsere Zeit aus diesem Grund, nämlich aus dem Grund, den beide Auffassungen, die optimistische, die werden schon sagen, dass wir das Richtige für sie gestiftet haben, und die andere, die destruktive, die haben das ja beide gemeinsam, diesen Grund? Ist unsere Zeit aus diesem Grund eine Zeit der Verzweiflung? Naja, das beantworte ich nicht selber, da lasse ich einen anderen, mit dem ich mich auch nicht unbedingt identifizieren muss, etwas dazu sagen. Hugo von Hofmannsthal im Buch Der Freunde, das Zitat beginnt: Die Verzweiflung einer Epoche würde sich darin aussprechen, wenn es ihr nicht mehr der Mühe wert erschiene, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ende des Zitats. Also mit dem konsequenten Gegenargument der Antiqui, der Ancien, dass die alte Zeit also eben an ihren eigenen Maßstäben gemessen werden müsse und man jetzt nicht die Vorzüglichkeit der eigenen Epoche sozusagen als ein Argument gegen die Vorbildlichkeit der Antike verwenden darf, weil man sie ja mit ihren eigenen Maßstäben messen muss, wie ja die Modernen selber schon zugegeben haben. Mit diesem konsequenten Gegenargument beginnt eine Bewegung der Historisierung. Man kann dem jetzt sozusagen neutral gegenübertreten. Also wobei Historisierung eben nicht bedeutet, der Antike einen Platz zu geben in einer konsistenten Auffassung von Geschichte, in der unsere Epoche auch integrierbar ist, sondern Historisierung in dem speziellen Sinn der Aufarbeitung in einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin. Im 18. Jahrhundert wächst also die Differenz zwischen Alt und Antik. Und das kann man dann auch sehen an einer Art Solidarisierung. Was dann möglich wird, wird eine Solidarisierung des Modernen mit dem Antiken auf bestimmten Feldern, wie zum Beispiel auf dem Felde des Geschmacks. Das Gut, was ja auch eine Frage war oder eine wesentliche Dimension der Fragestellungen, mit denen sich Perrault befasst hat. Ich übersetze Ihnen da paraphrasierend und stotternd eine Stelle aus der Enzyklopädie. Stichwort Moderne. Also das Stichwort heißt modern. Und da heißt es: Es ist üblich geworden, unter den lateinischen Schriftstellern diejenigen modern zu nennen, die nach Boetius geschrieben haben. Es wurde viel diskutiert über den Vorzug der Antiken, der Alten, über die Modernen, die Neuen. Und obwohl diese also die Neuen sehr viele Parteigänger haben auch die Ersteren, also die Alten, nicht wenige. Modern, das Wort modern, wird auch in Fragen des Geschmacks verwendet. Und zwar nicht im Gegensatz zu dem, was alt ist, ancien, mais à ceux qui étaient de mauvais goût. Also, das Moderne ist das, was dem schlechten Geschmack entgegengesetzt ist. So sagt man von der modernen Architektur, so spricht man von einer modernen Architektur im Gegensatz zur gotischen Architektur. Obwohl die moderne Architektur vielleicht gar nicht besonders schön ist. Aber insofern, als sie näher kommt dem Antiken, dem Geschmack der Antike, also dem, was man Klassizismus nennt. Also das sind Phänomene, die hier, und dann steht eben am Ende von diesem Eintrag, modern, Modernität steht, voyez, antique. Sehen Sie nach bei dem Stichwort Antike. Damit sind natürlich viele Phänomene abgedeckt, wo immer wieder der Klassizismus als was Modernes gegen das Alte ausgespielt wird. Und einen Extrempunkt erreicht diese Tendenz ja in einem gewissen Selbstverständnis der modernen Architektur, auf das ich schon mehrfach Bezug genommen habe. Zunächst ist aber im 18. Jahrhundert hier, wie wir ja an der Stelle aus der Enzyklopädie sehen können, die Gotik, der Gegenpol. Im frühen 19. Jahrhundert wieder gibt es eine Umkehrung. Das Klassische wird zum Gegenpol und modern ist die Romantik, die sich aus dem Mittelalter hervorgehen sieht. Eine Modernität, die wieder dem Geschichtsverlauf angepasst ist, weil ja das christliche Mittelalter sich erstmalig von der Antike geschieden hat, während die Renaissance nicht in dem gleichen Sinn originell war, sondern eine Wiedergeburt. Also hat, sagt man, das Moderne seine wahren Wurzeln im Mittelalter, nämlich im Sinne einer in der Zeit fortschreitenden Geschichte, die nicht zyklisch ist. Die Entdeckung des Mittelalters ist nach Jauss eben schon in der Historisierung der Epochen in der Aufklärung vorbereitet. Also die Entdeckung des Mittelalters als ein, eben nicht nur als ein Vorbild, sondern als eine Ursprungszeit, in der man seinen eigenen Ursprung finden kann, ist eine Sache der Romantik, aber hat ihre Vorbereitung schon in der Historisierung der Epochen in der Aufklärung. Was die Geschichte der Architektur angeht, über die wir in den letzten Vorlesungen mehr gesprochen haben, ist die Auffassung vom Ursprung des Modernen aus einer Rückbesinnung auf die Klassik sowieso nicht unproblematisch. Wenn man die Sache in einem breiteren Zusammenhang sieht, ist das nur eine Seite der Medaille, weil die Orientierung der Ingenieursarchitektur an dem Kathedralbau, an der Bauweise, an der typischen Bauweise der Gotik ist etwas, was man da nicht aus den Augen lassen darf. Die Rolle, die Möglichkeiten des modernen Baus in Stahl und Eisen sind zuerst ausprobiert worden an Modellen, wo eben nicht Massenbauweise, sondern nach Zug und Druck, wie in der Gotik gebaut worden ist. Und daher sind auch lange Zeit, das ist ein Punkt, auf den komme ich dann vielleicht bei Walter Benjamin noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, warum sozusagen Formen, die man eigentlich als alt ansehen muss, noch so eine lange Zeit überleben. Warum noch in der modernen Zeit, so weit in die Moderne hinein, die großen Bahnhofshallen, die eben wirklich solche Stahlkonstruktionen gewesen sind, ausgeschaut haben wie gotische Kathedralen oder diese riesen Ausstellungshallen zum Beispiel. Also so einfach ist das nicht, das ist immer zugleich da. In welche Richtungen können sich diese Entwicklungen dann noch fortsetzen? Im 19. Jahrhundert verliert das Romantische wieder seinen Zugriff, sozusagen seinen Primat auf die Idee einer autonomen Modernität, die vor allem auf dieser Idee der ursprünglichen Schöpfung, der kreativen Schöpfung beruht. Und es löst sich davon eine Modernität ab, die sich jetzt wieder als das Aktuelle definiert. Also Strömungen, die sich durchaus auch antiromantisch eigentlich mit dem Rationalismus der Aufklärung identifizieren können. Diese Modernität des Aktuellen kommt am deutlichsten oder kommt besonders deutlich heraus in theoretischen Selbstpositionierungen von Stendhal, der sich noch verpflichtet fühlt, sich im Hinblick auf die Romantik zu definieren, aber schon sagt, romantisch heißt jetzt eben einfach aktuell. Also romantisch, aktuell und modern heißt dasselbe. Und aus dem löst sich dann die Auffassung des Modernen als Aktualität von dem Romantischen ab. Also ich lese Ihnen da ein bisschen was vor. Zwei Zitate, das übersetze ich jetzt auch so kursorisch ein bisschen, von Stendhal aus dem Essay über Racine und Shakespeare. Also das ist so in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Seit es so etwas wie ein historisches Gedächtnis gibt, hat niemals ein Volk in seinen Sitten und in seinen Gewohnheiten und in seinen Vorlieben einen derartig rapiden und völligen Wechsel erlebt, wie den zwischen den Jahren 1780, wie wir ihn zwischen den Jahren 1780 und 1823 erlebt haben. Und trotzdem will man uns noch immer dieselbe Literatur vorsetzen. Wieder vor. Ende des ersten Zitats. Das zweite, da sehen Sie dann, wie er noch sozusagen den Begriff des Romantischen festhält, aber völlig anders definiert oder völlig anders verwendet. Die Romantik, der Romantizismus ist die Kunst, den Rezipienten literarische Werke anzubieten im gegenwärtigen Zustand ihrer Gewohnheiten, ihrer Annahmen und die geeignet sind, ihnen ein Maximum an Vergnügen zu bereiten. Der Klassizismus im Gegensatz dazu stellt die Literatur zur Verfügung, die den Großvätern gefallen hat. Ende des Zitats. Also da sieht man genau diese Verschiebung, wie sich das jetzt von dem Gedanken eines bestimmten geschichtlichen Ursprungs, der in der Entdeckung sozusagen der geschichtlichen Selbstidentifikation und Selbstunterscheidung besteht, wie sich das davon wieder herumwendet in eine bloße Vorstellung von Aktualität. Ein Phänomen, also man könnte außer Staudal und dann auch Heinrich Heine zitieren, wird auch immer zitiert in diesem Zusammenhang. Baudelaire, auf den wir in den nächsten Stunden eingehen werden, bei Baudelaire ist das in einer gewissen Weise schon vorausgesetzt, dieses Ende des Epochenbegriffs Romantik, der sozusagen diesen Epochenbegriff der Moderne sich angeeignet hat. Die einfache alte Bedeutung von Modernus aus dem 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung scheint auch wieder der Endpunkt der Entwicklung zu sein, ne, das Aktuelle, wenn schließlich die Modernität sich, wie Jauss sagt, nur mehr von sich selbst unterscheidet. Also nur mehr jenes Aktuelle meint, das unverzüglich wieder veralten wird. Aber noch einmal, das ist eine Täuschung. Man kommt nicht an denselben Punkt zurück. Hinter dieser Ähnlichkeit verbirgt sich die ganze Geschichte der Wandlungen des Verständnisses von modern. Und man kann es auch an der Differenz der Endglieder sehen. Denn in der Moderne ist das Modische immer schon in seiner Vergänglichkeit gesehen. Und diese Vergänglichkeit als solche, nicht der eine oder andere Zustand von Aktualität, macht dann bei Baudelaire tatsächlich das Moderne aus, das Vergängliche als solches. Ich lese Ihnen jetzt noch einmal das ganze Zitat vor von Georg Simmel, auf das ich am Anfang angespielt habe. Das ist aus einem Text über den Begriff der Mode. Beginn des Zitats: Unsere innere Rhythmik fordert immer kürzere Perioden im Wechsel von Eindrücken. Oder, anders ausgedrückt, der Akzent der Reize rückt in steigendem Maß von ihrem substanziellen Zentrum auf ihren Anfang und ihr Ende. Dies beginnt mit den geringfügigsten Symptomen, etwa dem immer ausgedehnteren Ersatz der Zigarre durch die Zigarette. Es offenbart sich an der Reisesucht, die das Leben des Jahres möglichst in mehreren kurzen Perioden mit den starken Akzentuierungen des Abschieds und der Ankunft schwingen lässt. Das spezifisch ungeduldige Tempo des modernen Lebens besagt nicht nur die Sehnsucht nach raschem Wechsel der qualitativen Inhalte des Lebens, sondern die Stärke des formalen Reizes der Grenze, des Anfangs und Endes, Kommens und Gehens. Im kompendiösesten Sinn solcher Form hat die Mode durch ihr Spiel zwischen der Tendenz auf allgemeine Verbreitung und der Vernichtung ihres Sinns, die diese Verbreitung gerade herbeiführt, den eigentümlichen Reiz der Grenze, den Reiz gleichzeitigen Anfangens und Endens, den Reiz der Neuheit und gleichzeitig den der Vergänglichkeit. Ende des Zitats. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Zitat, in dem, obwohl auf einen spezifischen Aspekt gezielt wird, nämlich auf die Mode als solche, als eine soziale Erscheinung, genau dieser Punkt sozusagen des Kontakts von Mode und Modernität, der darin besteht, dass das Vergängliche als die Modernität gesehen wird und nicht nur sozusagen als eine Charakteristik eines Vorgangs, der sich immer wieder abspielt, also dass dieser Punkt da hier erfasst wird. Und man kann natürlich auf tausenderlei Stellen in der Philosophie und in der Literatur hinweisen, wo diese Diagnose bestätigt wird, zeitlich nicht allzu weit entfernt, also ein bisschen früher als dieser Text von Simmel zum Beispiel, die so signifikante, so sehr ins Auge stechende Betonung der Abschiede und der Ankünfte in der Beschreibung, in der so wichtigen Beschreibung des Reisens bei Marcel Proust, für den genau die Diskontinuität dieses Abschiednehmen und das Reisen selber ist dann nur mehr ist bis zu einem hohen Grad bei der Beschreibung der Reisen von Paris an die Küste, ist dann das Reisen selbst eine Antizipation des Ankommens und was ihn dort bei dem Ankommen erwarten wird. Wir werden nächste Woche an diesem Punkt fortsetzen mit einem Eingehen auf diese Ideen von Baudelaire, die Interpretation, die Sie bei Walter Benjamin gefunden haben. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.